Ja, herzlich willkommen zur 33. Folge von unserem Podcast der Smart Fabrik, dem Smart Pod. Mein Name ist Sebastian Gemlich. Heute habe ich mal wieder meinen geschätzten Geschäftsführer, den Herrn Strickling, dabei.
Du bist ja auch Geschäftsführer, ich schätze dich aber auch sehr, mein Lieber. Hallo zusammen.
Hi. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Und zwar über das richtige Timing.
Das ist immer wichtig. Im
genau, Leben. Das richtige. Und zwar geht es um das richtige Timing und den zeitlichen Ablauf eines Neubaus, in dem ein Smart Home aufgebaut werden soll. Da ist nämlich, Sebi, wie wir alle wissen,
das Timing alles und vor allem die Absprachen untereinander, wie wir schon mehrfach in den letzten Podcasts erwähnt haben. Denn nur so kann der Bauzeitenplan und damit auch die Kosten irgendwie im Griff gehalten werden.
Genau, das ist halt auch mal die Frage, das haben wir auch ganz häufig bei unseren Kunden, wer ist eigentlich im Lead bei so einem Projekt? In der letzten Folge habe ich das ja schon erwähnt, dass grundsätzlich ja bei solchen Sachen eigentlich immer der Architekt federführend ist.
Sollte er sein.
Genau, ne? Also eigentlich ist der Architekt der Dreh- und Angelpunkt von einem gut geplanten Architekt. Hier muss man ehrlich sagen, da gibt's richtig gute, ne, wo, ich sag mal, so ein Bauzeitenplan auch mal jede Woche aktualisiert rumgeschickt wird.
Und aber leider nicht immer.
Gibt, es gibt die anderen. Es gibt die anderen. Deswegen, wenn ihr ein Haus baut, dann solltet ihr bei der Auswahl eines Architekten auch darauf gucken, wie ist das Projektmanagement. Und nicht nur, ne, ob das zeichnerisch und planerisch stimmt, sondern auch das ganze Projektmanagement vernünftig umgesetzt wird. Also das ist echt unsere Erfahrung, die wir hier in den vielen Projekten gesammelt haben, dass das echt ein super entscheidender Punkt ist.
Ne? Genau. Also das vielleicht nochmal vorneweg. Viele wählen wirklich rein nach der architektonischen Planungsfähigkeit einen Architekten aus, aber das ganze Thema Baumanagement und auch Budgetverwaltung, das ist auch noch so ein wichtiger
genau,
Punkt.
Genau, stimmt.
Das Budget liegt berichten auch viele Kunden, dass das auch häufig nicht eingehalten wird. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, es gibt mehr als das rein architektonische, was man beim Architekten hinterfragen sollte.
Genau, wie wir es schon erwähnt haben, also Grundlage einer guten Planung ist eigentlich immer der Bauplan des Architekten. Das heißt, wir können eigentlich erst grundsätzlich mit so einem Projekt anfangen, wenn man den Bauplan hat.
Genau.
Klar, es gibt Kunden, die irgendwie vorher schon eruieren, sagen, ich rufe meine Gewerke an, die ich einzeln vergeben will, ne, wo ich dann sage, hey, zum Beispiel die Smartfabrik, die soll auf jeden Fall Smart Home machen. Ich informiere schon mal drüber, hey, wir haben ein Projekt, keine Ahnung, 450 Quadratmeter in Mülheim an der Ruhr oder wo auch immer. Und dann ist aber im Endeffekt erstmal der erste Schritt, der Architekt liefert einen Bauplan, einen Grundrissplan, einen
genau.
Zimmerplan.
Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich schon recht früh, ne? Weil klar haben wir natürlich auch Kunden, die rufen dann an und sagen, nächste Woche kommt schon die Bodenplatte und der Rohbau startet. Aber ich sag mal, vom Prinzip hast du den Grundriss ja sehr früh vorliegen und deswegen kannst du uns eigentlich auch schon sehr früh involvieren. Weil es kommt nachher, das habe ich in einer anderen Podcast-Folge ja auch schon mal gesagt, es kommen nachher so viele andere Themen auf einen zu, dass man gut beraten ist, wenn man diese planerischen Tätigkeiten mit uns einfach schon vorneweg im Prozess abgeschlossen hat.
Genau, und grundsätzlich ist es ja auch so, der Architekt bringt meist, ich sag mal, die Standardgewerke wie den Hochbau, den Tiefbau, sowas bringt er mit. Das heißt, so extra Gewerke nenne ich das einfach mal wie, keine Ahnung, Gartenlandschaftsbauer, Innenarchitekten, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, oder auch natürlich uns. Die werden meist vom Kunden mit in so ein Projekt gebracht und müssen sich dann natürlich mit den anderen absprechen.
Genau, vielleicht da auch nochmal der Aufruf, dass man da an uns denken sollte in diesem Prozess, weil, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, häufig der Architekt sagt, ja, da reicht ein einfacher Elektriker. Das hattest du ja auch in der letzten Podcast-Folge, gerade wenn man ein komplexeres Projekt hat, ein komplexeres Smart Home, macht es Sinn, irgendwie uns als Ingenieurbüro oder ein anderes Ingenieurbüro einzubinden. Und daher sollte man als Kunde selber auf die Idee kommen zu sagen, ey, das macht vielleicht Sinn, dass wir da einen Profi mit involvieren.
Genau, ja? Vielleicht was auch, wenn nicht wir es sind, aber ihr auch ein technisch komplexes Haus baut, meistens gibt es jemanden, der, das habe ich bei der letzten Podcast-Folge auch erwähnt, ich habe immer gesagt, es gibt so quasi einen Mechanical Part, so wie war das damals bei Längs, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass du im Endeffekt sagst, hey, jemand baut die Anlage und jemand baut das ganze Hirn, sage ich mal, die Elektrifizierung. Ne? Und so haben wir das in den Projekten, wo wir mit drin sind, dass der Architekt sich um das gesamte, ich sag mal, die Außenhaut und alles, was irgendwie Bausubstanz hat, kümmert. Und wir die ganze Schnittstelle, die Koordination der ganzen elektrischen Gewerke. Also im Endeffekt müsst ihr euch das so vorstellen. Alles, was ja quasi einen Stecker hat, angefangen bei einem Garagentorantrieb, der hat keinen Stecker, der hat eine Klemmleiste, aber ist vollkommen egal. Ne? Alles, was irgendwie elektrisch eingebunden wird, ob es Fenster sind, ob es eine Gartenbewässerungssteuerung, die Poolsteuerung, die Klimasteuerung, die PV-Anlage und so weiter und so weiter. Da muss ich natürlich festlegen, welche Schnittstellen hat so ein Gerät. Weil wenn ich sage, baut einfach, liefert mir einfach, liefert jeder irgendwie nachher sein eigenes Gewerk. Und du hast eventuell eine SOMFI-Steuerung für die die Jalousien. Genau. Dann hast du sowas wie Velux.
Und ich meine, man muss jetzt fairerweise sagen, bei einem kleinen Haus, bei einem Reihenhaus oder sonst irgendwas, da ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn ich jetzt hier ein Ingenieurbüro involviere in so einen Prozess. Aber je größer und komplexer die Immobilie ist und je mehr technische Geräte eingebunden werden, desto mehr macht es Sinn und ist auch dringend empfehlenswert, hier irgendwie ein Ingenieurbüro einzubinden.
Genau, jetzt aber nochmal, um diesen weiteren Ablauf nochmal klar zu machen. Also sobald der Architekt die Pläne hat und ich jetzt ein größeres Projekt baue und eventuell dann auch ein Interior Design machen will oder ein Innenarchitektenstudio mit einbinden will, ist natürlich das eines der weiteren maßgeblichen Punkte, weil durch das Interior lege ich quasi fest, wie ist die Beleuchtung, wie sind die Möbel, ja, eventuell geschreinerte Möbel, die Festanschlüsse für Strom brauchen, die selber eine Innenbeleuchtung haben, eine Küche mit einer Insel, wo Strom hin muss, alles. Auch die Beleuchtung, angepasst auf, keine Ahnung, wo sind Schränke, genau, wo soll nachher ein Sofa stehen. Ne? Das heißt, ja, das gibt super viel vor, was wir nachher in der Smart Home...
Deswegen ein wichtiger Punkt, also wir brauchen einen Grundriss. Und wenn ein Kunde so jemanden wie einen Innendesigner und einen Lichtplaner involviert, was wir immer empfehlen würden, und im Zweifel bringen wir auch den Lichtplaner mit, dann muss das vorgelagert passieren. Ne? Also das Interieur muss geplant werden, das Licht muss geplant werden. Und wenn das vorliegt, auf dieser Basis können wir dann ansetzen, eine vernünftige Elektroplanung
genau
zu machen.
Genau, also Schritt 1, ne? Wir haben quasi die Grundlagenplanung vom Architekten. Dann geht zum Beispiel, wir arbeiten hier in Köln viel mit Studio ASH zusammen oder bei Projekten jetzt mit
genau
Düsseldorf.
Wir routen auch gerne. Ne? Sobald der Grundriss genau vorliegt, könnt ihr euch an uns wenden. Dann routen wir im Zweifel zum Innendesigner, zum Lichtplaner. Und wenn die sozusagen ihren Job erfüllt haben in der Grundplanung, dann übernehmen wir und starten mit dem ersten Step, nämlich mit der Elektroplanung.
Genau. So, und dann geht es im Endeffekt los, wenn wir das alles haben. Jetzt zum Beispiel bei dem einen Projekt, was wir mit Patrick Treutlein hier gerade zusammen machen. Da kriegen wir dann eine komplexe Interiorplanung. Und da sind auch schon vorgegeben, wo brauchen wir zum Beispiel in Möbeln Motoren, die angesteuert werden müssen? Wo kommt vielleicht ein Kamin mit rein? Solche Infos kommen dann meistens vom Interior und die müssen mitverarbeitet werden. So, das heißt, auf dieser Grundlage entsteht dann bei uns erstmal die elektrische Grundplanung.
Genau, und die machen wir quasi in einem technischen Erstgespräch zwischen unserem Ingenieuren und den Kunden. Dann wird wirklich durchgegangen, wo kommen die Taster hin, wo kommen die Steckdosen hin. Und es werden entsprechend alle Sachen mit berücksichtigt, die nachher in der Innendesignplanung mit aufgenommen worden sind.
Genau, das heißt, wenn wir Interior haben oder nicht, ne, das heißt, das ist ein zwischengelagerter Schritt. Als nächstes wäre, wenn du jetzt entweder hast du ein Interior dabei, der hat meistens ein Beleuchtungskonzept schon vorgegeben, oder wenn kein Interiorstudio dabei ist und du sagst, hey, ich mache das selber, ich habe eine Idee, wo Möbel hinkommen sollen, dann muss auf jeden Fall auch irgendwo eine Lichtplanung gemacht werden. Ne, das heißt, man muss überlegen, wo kommen Lichtauslässe hin, wo kommt dekorative Beleuchtung hin, wo sollen Stehlampen hinstellen, weil das ist natürlich auch nachher später für die Planung wichtig. Brauche ich eine schaltbare Steckdose? Welches Lichtsystem soll geplant werden? Ist es was Komplexes? Ist es was Einfaches? Sollen Spots eingesetzt werden? So, das wäre quasi vom Ablauf der nächste Punkt. Ich muss mir Gedanken über die Lichtplanung machen. Übernehmen wir in unseren Projekten, wo wir mit drin sind, logischerweise auch. Ne, oder in Zusammenarbeit mit einem Interiorplaner. Ja, und ich sag mal, diese ganzen Gespräche laufen natürlich jetzt nicht chronologisch in der Reihenfolge.
Genau, das kann nicht statisch aufeinander abfolgen, sondern es ist natürlich klar, dass man dann bei der Planung vielleicht noch eine Änderung hat, auf den Geschmack kommt für neue Themen und dann muss das untereinander auch koordiniert werden. Das machen wir ja dann auch entsprechend.
Genau, und da ist ein Thema ganz super wichtig, das kann ich nur immer wieder sagen, lasst euch oder erstellt ihn selber, je nachdem wie do-it-yourself ihr unterwegs seid, einen Bauzeitenplan. Ja? Das heißt, dieser Bauzeitenplan ist eigentlich das Maßgebliche für so ein ganzes Projekt, weil im Endeffekt gibt der vor, wann kann folgendes Gewerk arbeiten, wer ist von wem abhängig. Ich sage, wenn ihr es selber macht, macht es in Excel. Wir planen zum Beispiel komplexere Projekte in einem MS Project. Da ist ganz klar ersichtlich, der Estrichleger kann erst natürlich, nachdem alle Leitungen auf dem Fußboden liegen. Ne? Und dann gibt es dann halt auch keine Ausreden, wenn das Gewerk davor einfach länger gebraucht hat, wir aber die 2 Wochen Zeit brauchen für die Erstellung der ganzen Kabelwege, dann kann der Estrichleger nicht an dem Tag kommen, wo es eigentlich geplant war, sondern ja, schiebt sich alles. Das heißt, Bauzeitenplan wird leider bei vielen Architekten vernachlässigt, ist aus meiner Sicht aber ein ganz essentieller ja, Steuerungspunkt, auch nachher, um die Kosten zu tracken, weil umso länger so ein Projekt dauert, umso länger laufen die Zinsen oder umso doppelt zahle ich Miete eventuell. Das heißt, Bauzeitenplan, ganz wichtig, sollte auch immer up-to-date sein.
Also für unser Gewerk müsst ihr euch da keine Sorgen machen, weil wir machen das natürlich, dieses technische Projektmanagement und haben da auch unseren Zeitenplan, aber wir können das natürlich immer nur für unser Gewerk steuern. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie du eben schon sagtest, dass der Architekt das übergelagert über alle Gewerke macht, weil es hängt natürlich alles auch irgendwie miteinander zusammen. Der Innenausbau muss erstmal da sein, bevor wir nachher mit der Endinstallation loslegen kann.
Genau, wenn man jetzt nochmal so zurück zu unserem Kernthema Smart Home kommt, dann wäre quasi aus unserer Sicht der erste Schritt eine Bedarfsanalyse. Was soll überhaupt smart werden? Das heißt, wenn ihr so ein Vorhaben vorhabt, entweder beraten wir euch da oder überlegt euch, welche Gewerke sollen überhaupt mit eingebunden werden. Da will ich nur ein bisschen Lichtsteuerung, ein bisschen Rohrladensteuerung. Das kommt natürlich auch darauf an, wie groß das Haus ist, wie euer Budget ist. Ich glaube, da machen wir auch nochmal eine Folge drüber, wie budgetiert man Smart Home, was sind welche Kosten, wo kann man eventuell Kosten sparen.
Das ist nochmal ein sehr wichtiges Thema, was wir jetzt hier kurz fassen sollten, damit wir die anderen Schritte detaillierter beleuchten können. Aber erstmal diese Entscheidungsfindung, was will ich überhaupt ganz konkret an Herstellern, an Technik, das muss natürlich klar sein und das ist das Schlimmste, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, wenn das während der Umsetzung nachher nochmal hin und her gerissen wird.
Genau, ja? Das waren unsere 10 größten Fails, Fehler, die du machen Genau, dann wäre der Schritt 2, wenn das alles steht, das ist die Elektrobemusterung. So, das heißt im Endeffekt, wenn ihr es selber macht, nehmt ihr euch die Baupläne, zeichnet ein, wo sollen die Steckdosen hin, ne? Wo soll ein Anschluss für ein Herd hin, wo kommen Netzwerkdosen hin, wo kommen Lautsprecherdosen hin, wo kommt ein DALI für Verteiler, alles was irgendwie, ich sag's immer so schön, alles was ein Kabel hat, muss irgendwie nachher seinen Platz in diesem Plan finden.
Und da, ganz wichtiger Punkt, wenn wir das übernehmen, ist das natürlich klar, dass das durch uns abgefangen wird. Wir haben ja auch immer wieder mal ein paar Do-it-yourself-Kunden. Ne? Es gibt Vorlagen im Internet für die Symbolik, das werde ich nämlich immer wieder von meinen Kunden gefragt. Wie mache ich denn sowas, wie plane ich denn überhaupt sowas? Da gibt's ja ganz viele Tutorials im Internet, dass die auch die richtigen Symbole verwenden. Also das ist kein Rocket Science an dieser Stelle.
Genau, man kann es im Endeffekt, wenn man eine eindeutige Nomenklatur verwendet, man kann sich die Symbole auch selber festlegen, sagen hier ein Kreis mit einem Dreieck drin ist eine Steckdose und ich muss überall halt einzeichnen. Ne? Das muss nachher nur irgendwer verstehen, der es umsetzt. Das ist auch ganz wichtig.
Genau.
Ne? So, das ist so ein Punkt, den finden bei unserem Projekt, ist das im Endeffekt kein Kundenthema, das findet im Hintergrund statt.
Ne? Richtig.
Also das
wird erledigt und das ist auch der erste Schritt, wo wir euch als Kunden für brauchen, weil das müsst ihr natürlich mit uns abstimmen. Wir machen Vorschläge, wir haben natürlich unsere Erfahrungswerte, am Ende muss es auch zu eurem Lebensstil passen, wo ihr jetzt eine Steckdose und einen Taster habt, aber das ist jetzt der erste Schritt, wo wir euch auch im Detail involvieren müssen.
Genau, dann ist so ein dritter Punkt, habe ich den mal genannt, der läuft aber allerdings sehr parallel mit dieser Bemusterung, das heißt Koordination aller Schnittstellen. Zum Beispiel muss ich dem Garagenbauer oder dem Torbauer sagen, hör mal, ich will hier einen Motor haben, der soll im Smart Home angesteuert werden. Liefer mir bitte Beispiel einen Hörmann mit einer KNX-Schnittstelle oder den Antrieb mit einer, keine Ahnung, binären Schnittstelle. Aber zumindest muss ich mit dem Garagenbauer absprechen, das brauche ich, um das Tor später zu steuern.
Ja, das ist ja immer mein Standardspruch in den Erstgesprächen auch mit den Kunden. Schickt uns alle Kontaktdaten von allen, die irgendwie technisch eingebunden werden sollen und dann gehen wir auch auf die Gewerke zu und fordern diese technischen Unterlagen ein.
Genau, also was halt zum Beispiel nicht passieren darf, was leider in einem Projekt bei uns passiert ist. Da hieß es zum Rollladenbauer, der wird Smart Home. So, der hat einfach gedacht, ja cool, keine Absprache, ich baue mal überall SMI-Motoren ein. Und das sind genauso Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Also bleibt da immer, wenn ihr es selber macht, immer im Lead. Ansonsten, wenn wir mit dabei sind,
übernehmen. Sagt uns, wer involviert ist, weil dann gehen wir proaktiv auf die Leute zu. Aber wenn wir natürlich nicht wissen, dass da gerade irgendwie der Fensterbau kommt und die Rollladenmotoren verbaut, dann können wir an der Stelle halt auch nicht helfen. Ja. Deswegen wichtig, dass wir den Bauzeitenplan kennen.
Genau, und auch ganz wichtig, dass eine Herzensangelegenheit bei diesem Punkt.
Das ist ein Lieblingswort, das mir jetzt schon ein paar Mal auf die Herzensangelegenheit.
Echt? Ich weiß gar nicht, woher ich das habe ich nicht von dir. Was ich meinte, lasst euch bitte keine Insellösung aufquatschen. Boah, das ist eines der, ich finde, das ist eines der Undinge, die gerade passieren. Jeder meint irgendwie, er kann Smart Home und macht das, dann kommt ein Velux-Fenster. Ist so für mich so der Klassiker. Velux, nicht offen für Schnittstellen, es gibt keine KNX-Schnittstelle, aber das ist doch toll. Ich habe dann so ein Funk-Display. Bullshit.
Ich meine, das ist ja letzten Endes auch der Grund, warum wir sagen, gibt uns die Kontaktdaten zu den verschiedenen Herstellern, damit wir genau das vermeiden können. Weil jeder hat seine Insellösung, ne? Sei es auch bei Somfy, bei den Rollladenmotoren ist ja genau das Gleiche. Wenn es eine Poolsteuerung gibt, auch das Gleiche. Also wir wollen eigentlich verhindern, dass hier ein Sammelsurium, ein Flickenteppich von Insellösungen aufgebaut wird oder dass irgendwas eingebaut wird, was gar keine Smart Home Schnittstelle hat.
Genau.
Ja, das also ist auch genau der Grund.
Dokumente. Ne? Wenn ich nachher meinem Elektriker sage, hier das und das kommt, liefert dem die Dokumente, Anschlusspläne, damit er ganz genau weiß, was wird da eingebaut. Ich meine, im Zweifel, wenn wir es machen, kommt es von uns. Wenn ihr selber macht, hebt ihr alle Dokumente auf, gebt die weiter. Das ist essentiell nachher für die Umsetzung. Ne?
Ja.
Mein vierten Punkt, den ich immer aufgeführt habe, so vom Ablauf her, wäre dann eine Ausführungsplanung für die Umsetzung erstellen. Das heißt, die ganze Vorplanung ist passiert und steckt bitte auch genügend Zeit in diese ganze Vorplanung. Das heißt, die 30 Minuten, die ich eventuell für die Planung länger brauche, die ersparen mir im Zweifel 3, 4, 5 Stunden, wo ich nachher auf der Baustelle dastehe und mit keiner vernünftigen Planung irgendwas umsetze, was nachher nicht zielführend ist. Ne? Also Ausführungsplanung heißt Dokumentation, Planung immer super wichtig. Jedes Kabel, jedes Gerät, das eingebaut werden soll, muss exakt dokumentiert werden. Ich muss nachher Kabelzuglisten haben. Für komplexe Komponenten brauche ich Einbaupläne, wie zum Beispiel Deckenlautsprecher. Da muss ich nachher dem Trockenbauer sagen, hör mal, das ist ein Gehäuse, das kommt an die und die Stelle, muss so und so tief eingeputzt werden. Das sind alles so nachher Sachen, Ausführungsplanung. Super, super wichtig.
Genau. Weil wir wollen ja jetzt hier unseren Kunden auch keine Angst machen, dann aber der Hinweis, wir übernehmen wirklich einen Großteil von diesen Themen. Ne? Also ihr müsst euch nachher nicht mit Einbautiefen von Lautsprechern und sowas beschäftigen, wenn wir hier im Lead sind.
Nein, wenn wir das machen,
diese Informationen von uns. Nee, das ist nur wichtig zu sagen, weil sonst wirkt das erstmal hier erschlagend. Genau. Ne? Also das sind alles Sachen, die haben wir für euch auf dem Schirm, aber wir haben ja auch immer wieder Do-it-yourself-Kunden und denen wollen wir natürlich sagen, pass auf, wenn ihr dieses Thema Projektmanagement nicht buchen wollt, dann sind das die Schritte, an die ihr bitte denken müsst, damit es nicht schief geht.
Genau. Und dann was natürlich auch, ich sag mal, nachher so der letzte Schliff ist, die letzte Anpassung der Positionierung von Steckdosen findet auf der Baustelle statt.
Das heißt, wir haben
die Dokumentation, die Pläne existieren. Es ist aber trotzdem so, wenn man das erste Mal in einem Raum steht, wenn der Rohbau steht, das ist der Zeitpunkt, Rohbau steht, ne? Ja. Estrich ist noch nicht drin, Elektriker ist quasi kurz vor, ich starte und hau überall Kabel rein, geht man hin, guckt nochmal, markiert alle Sachen, wo Dosen, wo nachher dann Dosen gesenkt werden, wo geschlitzt wird, wird alles eingezeichnet. Ich habe nochmal einen letzten Blick drauf. Ist das richtig? Habe ich meine Steckdosen richtig platziert? Wie ist der Türanschlag? Ist der Schalter links oder rechts an? Das sind alles so Sachen, die kann man nochmal auf der Baustelle dann
final abklären. Und jetzt ganz wichtig, wenn das gemacht worden ist, der Rebound wieder zu dem Planer, damit das in den Planungsdokumenten angepasst wird.
Genau.
Weil auch das hatten wir bei unserer Fail-Sendung. Wenn das nachher nicht zu dem Planer zurückgespielt wird, dann kommt das in der Ausführungsplanung niemals an. Und dann wird nachher Planung und Ist-Zustand, das Gap wird immer größer und dann ist das Chaos auch vorprogrammiert.
Genau, das heißt, das ist der erste Punkt, wo quasi eigentlich der Ist-Stand zur Planung auseinander oder irgendwie divergiert, weil ne, dann werden Änderungen gemacht. Die werden aber, ja, ist ja nicht so schlimm, der Taster ist ja nur von links nach rechts gerutscht. Das ist schlimm. Das muss wirklich, also wenn du es sauber machst, muss das ganz klar zurückgespielt werden. Dokumentation, passt die Listen an, passt die Zeichnung an, ne? Ich kann es nur empfehlen, wirklich.
So, jetzt haben wir die Bemusterung, wir haben die Ausführungsplanung, wir wissen, was verbaut wird, wir haben die technische Dokumentation, wir waren nochmal auf der Baustelle, wir haben alles finalisiert, es ist zurückgespielt worden zum Planer und jetzt geht's los.
Schlitze kloppen.
Genau, jetzt kommen unsere Jungs mit der Hilti.
Ne? Genau, mit der Hilti und dann wird
losgefräst.
Also, Punkt 6, Schlitze kloppen, Kabelwege ausbauen, Kabel ziehen. Da ist dann im Endeffekt, jetzt geht's ins Doing, die schöne Planung, die vorhin auf dem Papier existiert hat, die wird jetzt umgesetzt. So, auf einmal Meterrollen, NIM-Kabel, ISDI-Kabel, Lautsprecherkabel, Kabeltrassen.
Jetzt kommt der Punkt, wenn ihr auf die Baustelle kommt, ihr denkt, um Gottes Willen, was liegt denn da alles an Kabeln und wo ihr anfangt, den Überblick zu verlieren. Aber keine Sorge, den haben wir ja, wenn ihr nach diesen Plänen mit uns gearbeitet habt.
Genau, dann jetzt wieder so ein kleiner Tipp für die Do-it-yourselfer, die viel selber machen. Macht euch aus eurer Kabelzugliste einfach Listen, wo ihr abhaken könnt, welche Kabel sind gezogen. Ne?
Guckt auch, dass die Kabel alle beschriftet sind.
Das
würde ich auch nochmal so als kleinen Hinweis hier geben.
Das ist ein ganz wichtiger
Punkt. Weil das ist das Schlimmste, wenn wir mal diese Projekte haben, wo wir im Hintergrund aufräumen sollen und die Kabel alle schon liegen. Wie oft haben wir erlebt, dass die Kabel einfach wild da liegen und überhaupt nicht beschriftet sind?
Genau, das ist auch ganz essentiell. Und jetzt kommt auch der nächste Punkt, wo extrem viele Fehler passieren. Auf der Baustelle bin ich ja entweder ist der Elektriker und der Bauherr kommt oder die Elektrofabrik. Ne? Wir machen ja auch Projekte von A bis Z. Ich glaube, das ist immer das Gesamtpackage ist am besten, weil dann haben wir diese ganzen internen Reibereien und Schnittstellen, die übernehmen wir. Wenn ihr es selber macht, einen Elektriker habt, guckt, wenn ihr Ideen habt auf der Baustelle, die noch umgesetzt werden müssen, Rebound in die Planung. Weil jetzt kommt eine Steckdose neu, eine schaltbare Steckdose neu, eventuell neuer Taster. Ich habe das nachher nicht auf der Liste für meine Bestelldokumentation oder für nachher meine Grundprogrammierung. Auf einmal hat sich das geändert. Achtet drauf, dass auch da die Dokumentation, der erst Bildstand, zur Dokumentation passt.
Ja, und da auch nochmal ein Tipp aus unserer Erfahrung heraus. Als wir die ersten Projekte gemacht haben, haben wir geplant, haben den Elektriker machen lassen und sind dann auch erst sehr spät zum Prozess auf die Baustelle gekommen. Daraus haben wir gelernt, das war ein Fehler, bindet das Planungsbüro, ob wir das sind oder jemand anders, frühzeitig mit ein. Das heißt, wenn der Elektriker seine ersten Handgriffe getan hat, besteht darauf, dass der Planer, wie wir zum Beispiel, mal vorbeikommen und sich den Zwischenstand angucken. Weil es ist immer noch besser, nach den ersten 10% festzustellen, hier läuft was schief, als wenn 100% nachher schon fertiggestellt sind.
Was auch noch super gut ist, dass das vergessen viele, macht Bilddokumentation. Das ist nachher, wenn die Wand zu ist, der Estrich zu ist.
Wie verlaufen die Kabel, wenn das nicht vernünftig dokumentiert ist? Oh, war jetzt hier ein Kabel an der Stelle oder nicht?
Genau, ne? Also auch sowas von Revisionsöffnung. Egal, macht Fotos. Ne? Also das ist super wichtig, weil nachher irgendwann...
Sonst verlasst ihr euch darauf, dass ein anderer das dokumentiert hat und wenn das nicht getan hat, dann steht ihr nachher da. Wenn ihr Fotos macht, dann wisst ihr, safe, ihr habt das.
Genau. Ja, Punkt 7 sage ich mal, das kann irgendwo auch schon deutlich parallel natürlich laufen. Taster, Präsenzmelder, Server, alles, was irgendwie smart ist, kann schon vorher logischerweise beschafft werden, genau, kann vorprogrammiert werden. Ja, das heißt, ich habe nachher, wenn ich fertig bin, wenn ich selber mache, sowieso andere Sorgen, dann, wenn ich mit Umzug beschäftige, eventuell die Kinder brüllen, habe ich keine Zeit mehr für. Ne? So, entweder liefern wir das von der Smartphone, wir machen sowieso dann als Komplettpaket, oder aber ihr nehmt euch vorab schon mal die Zeit, macht euch schon mal Gedanken über die Programmierung, Parametrierung, macht schon mal alles fertig. Das heißt, wenn nachher es in die Feininstallation geht, dass diese ganzen Geräte schon mal fertig sind, dass es nicht dann erst eingebaut wird. Und mit dem Notebook, das ist das Schlimmste, was passieren kann, arbeitet niemals mit dem Notebook auf der Baustelle. Alles, was vorab im Büro passieren kann, ist doch viel bequemer zu erledigen, wenn man am Schreibtisch sitzt, als wenn man dann nachher auf der staubigen Baustelle steht mit dem Notebook halb im Knie und dann da irgendwelche Sachen programmiert. Das macht man nicht. Das ist ineffizient, kostet super viel Geld und ja, fehleranfällig.
Also Message an der Stelle von deiner Seite, wenn ich das mal so zusammenfasse, nutzt diese Zeit dieser Rohinstallation, die ja sehr, sehr lange dauert. Das ist ja der größte Anteil sozusagen zeitmäßig im Vergleich zur Endinstallation. Und beschafft die Sensorik, lasst den Schaltschrank bauen, beschäftigt euch mit den Programmiertätigkeiten. So ein Schaltschrank lässt sich ja, das ist ja das Schöne, weil der am Stück zusammen ist, lässt er sich ja vorparametrieren. Ich meine, die letzten 10-20%, die kannst du nachher nur machen, wenn du nachher in der Immobilie bist, das ist klar. Aber man kann sehr viel Vorarbeit leisten. Und diese Zeit sollte man an der Stelle nutzen.
Genau. Ja? Nummer 8 habe ich jetzt einfach einen Schaltschrank aufgeführt. Finde ich auch, ist ein Thema, was man schon angehen kann, wenn die Rohinstallation anfängt. In der Zeit kann der Schaltschrank gebaut werden, weil dann gehen wir auch davon aus, dass keine großen Änderungen mehr kommen. Der Schaltschrank braucht natürlich eine gewisse Zeit, je nachdem, wie groß die Immobilie ist.
Ja.
Wir haben teilweise Schaltschränke, irgendwie 5 Felder für Gebäude, die über 600 Quadratmeter groß sind. Da kommen immer mal Änderungen, die kriegen wir aber noch eingespielt. Es dauert aber natürlich auch eine gewisse Zeit, bis der Schrank fertig ist. Der wird dann aufgehangen, wenn der Verputzer durch ist, wenn kein Staub mehr groß auf der Baustelle ist. Der wird dann angeschlossen und im Endeffekt kann man dann auch Punkt 9 mit der Feininstallation und Einbau der Smart-Home-Komponenten beginnen und dann natürlich auch mit der Teilinbetriebnahme von verschiedenen Räumen. Ne? Genau. Das heißt, im Endeffekt ist es ja immer so, sagst du ja immer so schön, wie isst man einen Elefanten?
Ne? Piece by piece.
Ja. Das heißt, ich fange mit einem Raum an, mache eine Inbetriebnahme für den Raum, check alle Funktionen, check die Taster, die ganzen KNX-Signale kommen die an und man geht Raum für Raum durch und spielt dann ja peu à peu die Programmierung auf. Bei uns ist das so, wir programmieren natürlich alles vor, besprechen das vorab, bevor das Projekt in dieser Phase ist. Und es sollte so sein, dass wenn man ja, in sein Haus, das Haus betritt, die Taster alle in Funktion haben.
Genau, das
haben.
Ist zumindest so Basic-Funktionen. Lichter gehen schon mal an, Rollos gehen runter. Ob das schon die finalen Lichtszenen sind, ist ja was anderes. Aber das Schlimmste ist, die Kunden sind in einer sehr stressigen Lebensphase meistens, wenn die einziehen, am besten noch gerade ein paar Neugeborene dabei und dann ziehen sie in den Rohbau und stell dir vor, du drückst ihn auf den Taster, kannst du nicht mal Lichter an- und ausmachen. Ja. Das heißt, die Schaltschränke sollten so vorparametriert sein und die Taster und die Sensorik, dass zumindest Basics an- und ausgehen, Rollos rauf und runter fahren und dann kommt nachher nach der Endinstallation die finale Inbetriebnahme, wo dann wirklich jede Lichtszene und jede Programmierung so umgesetzt wird, wie man sich das wünscht.
Und jetzt will ich noch mal ein bisschen auf den Bauzeitenplan rumreiten.
Unbedingt.
Weil, das ist nämlich auch so ein Klassiker, erleben wir leider häufig bei Projekten. Kunde zieht ein, sagt, ja, könnt ihr morgen kommen, macht mal bitte schnell die Lichter fertig. Weil, klar, man muss aus der alten Mietwohnung raus, hatten wir das bis mit meinem Kunden noch, wo wir dann quasi stehen, ist noch nicht alles fertig und sollen dann entprogrammieren. Und das ist dann undankbar, weil wir brauchen auch eine Zeit. Das heißt, plant diese Zeit ein, dass wir am Ende eine vernünftige Inbetriebnahme machen können. Weil euch ist ja nicht geholfen, wenn der Bauzeitenplan nicht beachtet worden ist, die Zeit zum Einzug immer näher rückt und das ganze Ding noch nicht fertig ist. Jedes Gewerk ist irgendwie durch. Die Inbetriebnahme fehlt aber noch. Wir hatten keine Zeit dafür.
Und viele unterschätzen auch den Aufwand. Auch das hatten wir in einer der letzten Folgen. Das sind nicht 1-2 Tage, das sind auch schnell 1-2 Wochen, die da ins Land ziehen oder noch mehr. Das ist sehr komplex und die Zeit brauchen wir. Und die sollte im Vorhinein detailliert mit uns besprochen und beplant sein. Ja?
Überlegt ihr einfach mal eine DALI-Inbetriebnahme. Ne? Jetzt mal als Beispiel, wir haben ein Haus, 500 Quadratmeter, schon was größer logischerweise. 450 Lichtpunkte, die irgendwie DALI sind. Ja, da brauchst du eine Zeit für. Ne?
Selbst wenn man was auch viele vergessen, vielleicht noch so als kleine Ergänzung, Stichwort Internet. Ne? Wir machen ja nachher, haben wir häufig die Herausforderung, dass wir einen Kunden neu bauen, dass sie noch gar kein Internet auf der Baustelle haben. Und das vergessen die häufig, dass wir das für die Inbetriebnahme brauchen. Klar kommen wir da mit mobilen Routern und sowas nachher und können uns da behilflich sein. Aber das ist auch ein Thema, was irgendwo abgeklärt werden muss. Weil viele denken, ja, ist fertig, kommt rein, ihr könnt die finale Inbetriebnahme machen. Aber dafür müssen halt ein paar Gegebenheiten da sein.
Ne? Ja, also wie ihr seht, wir haben das jetzt natürlich sehr aus unserer Smart-Home-Brille erstmal diesen Bauzeitenplan bzw. diesen Ablauf beleuchtet. Das kann man natürlich für jedes andere Gewerk auch so ausdehnen. Es gibt auch zum Beispiel Gewerke wie den Gartenbau. Den kann man einfach auch komplett parallel oder irgendwann danach
laufen. Ziehst ein Kabel hin, ne? Und wann da irgendwie eine Lampe, genau, hinkommt oder so, erstmal egal.
Ja. Nur was ich damit sagen will, was wir heute besprochen haben, ich glaube, das Thema Elektrotechnik ist gerade in modernen Wohngebäuden eines der zentralen Punkte. Sollte gut administriert werden. Man sollte genau auf diese Schritte achten, dass die irgendwo alle eingehalten sind. Kommunikation, das Wichtigste, und Projektmanagement und Bauzeitenplan. Ich glaube, das sind so die Kernsachen, die für so ein, ja, für die erfolgreiche Umsetzung so ein Projekt vonnöten sind.
Ja. Ne? Und da gibt's, wie du schon richtig sagtest, zwei Möglichkeiten. Entweder man hat da wirklich fähige Architekten oder auch fähige Ingenieure beauftragt, die das Ganze technisch und vom Allgemeinen sozusagen dokumentieren und Baumanagement betreiben. Oder, wie gesagt, man muss halt dann an der Stelle hier und da auch ein paar Sachen selber organisieren. Da schadet es nicht, wenn man ein bisschen aufpasst, sonst hat man den Ärger nachher im Nachhinein, was an der Stelle immer ärgerlich ist.
Genau. Ich glaube, das war jetzt erstmal so von uns zum Thema das richtige Timing. Ich glaube, was mindestens genauso interessant ist, wir besprechen das nächste Mal über das richtige Projekt kostentechnisch. Wie kann ich das?
Genau, welche Gedanken muss ich mir machen? Welche Kosten entstehen da? Was für Grundsatzentscheidungen muss ich treffen, was Hersteller, Technik und Budget angeht? Das sind alles Sachen, die haben wir jetzt hier schnell abgehakt, damit wir zu den Prozessschritten kommen. Aber das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man sollte sich vorher genau die Gedanken machen, was möchte ich überhaupt und was ist mein Budget? Genau. Weil wenn das nicht klar ist, hat man ein Riesenproblem.
Genau. Auch da wieder Bauzeitenplan, extrem wichtig. Kostenplan ist quasi genau das gleiche. Das ist der große Bruder vom Bauzeitenplan. Reden wir nächstes Mal drüber.
Ja? Alles klar.
Super. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Empfehlt uns gerne weiter, auch an Freunde, die vorhaben zu bauen, damit die eventuell nicht in diese Fallstricke laufen. Ja,
ja, und dann hören wir uns wieder zur 34. Folge. Ja, wir hatten ja heute eine schöne Schnapszahl.
Nee, heute, ach doch, stimmt, die 34. kommt. Ja, wir müssen mal überlegen, ob wir das demnächst machen. Aber es kommt auf jeden Fall, versprochen. Alles klar, macht's gut.
Auch dann. Ciao, bleibt ciao. Smart. Ciao, ciao.